Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, Radio School Beats heute mit dem Thema Gamesucht von der Radio AG Gruppe der Martin-Luther-Hauptschule Iserlohn. Im zweiten Teil der Sendung stellen wir Ihnen das Radioprojekt vom Mai 2015 vor. Herzlich willkommen!
Wie sind wir auf das Thema Gamesucht gekommen? Wir redeten über Freizeitgestaltung. Freizeit hat viel mit technischen Geräten, Handys und Computern zu tun. Darüber kamen wir auf die erfolgreichsten Videospiele und die Gamescom. Alles fing an mit dem Videospiel OXO, auch bekannt als Tic-Tac-Toe. Danach folgt Pong, das ist so ähnlich wie Tennis. Heute zählt zu den erfolgreichsten Spielen Super Mario mit über 295 Millionen verkauften Spielen. Danach folgt GTA, danach Pokémon. Zum Schluss entschieden wir uns für die Spielsucht.
In Deutschland sind 103 bis 416.000 Personen suchtgefährdet. Das hat uns neugierig gemacht. Unsere Radio AG der Martin-Luther-Hauptschule Iserlohn möchte mehr über das Thema Spielsucht wissen.
Was ist denn eigentlich so spannend an Videospielen?
Das Spannende daran ist, dass man sich die Zeit vertreiben kann.
Es hat mehr was mit Zeit zu überbrücken zu tun. Desto länger man zockt, desto schneller geht auch die Zeit weg.
Ich überbrücke mir meistens immer die Zeit, wenn mir mal langweilig ist oder ich gerade eine blöde Situation zu Hause habe, die ich gerne entfliehen möchte. Da kann ich ein bisschen Dampf ablassen und auch ein bisschen runterkommen.
Wenn man zum Beispiel ein Spiel sehr lange spielt und nach einem Monat ein weiterer Teil davon rauskommt, hat man den Drang, das zu kaufen und immer weiter zu spielen, damit die Zeit auch vorübergeht.
Also ich spiele Videospiele, weil ich das machen kann, was ich in meiner Fantasie schon gerne immer machen wollte.
Ja, und jetzt haben wir uns zusammengesetzt und wollen in der Gruppe hören, was wir für Erfahrungen gemacht haben mit dem Spiel am Computer oder mit dem Spielen im Computer, mit den Games.
Von den Casinos kenne ich Spiele, wo viele sich aufhalten. Es gibt auch Konsolen, wo man tagelang dran sitzen kann. Es gibt Ballerspiele.
Sogenannte Ego-Shooter-Ballerspiele sind Spiele, wo man Menschen tötet. Andere Leute kommen damit klar, weil die Spaß haben, die Menschen zu töten. Und manche machen es einfach nur, weil sie die Wut herauslassen wollen.
Welche kennst du?
GTA, Call of Duty Black Ops, auch normale Call of Duty, Nukem. Dann gibt's noch Counter-Strike, ein PC-Spiel und Modern Warfare.
Also ich kenne da noch dieses Resident Evil.
Ja, das ist auch ein Ego-Shooter, aber mehr in Richtung Zombie-Apokalypse.
Meiner Meinung nach ist es wirklich sehr gefährlich, so oft Spiele zu spielen. Man kann von fast allem süchtig werden, egal ob es brutal ist oder nicht. Zum Beispiel GTA. Da gibt es jede Menge Leute, die spielen tagelang, nur um die Leute abzuschießen oder lustige Momente zu bekommen.
Ich glaube, Leute sitzen da tagelang dran, weil sie etwas in der virtuellen Welt kriegen, was sie in echt gar nicht kriegen können. Wie zum Beispiel fliegen oder einfach mal Autos klauen. Das kann man ja in echt nicht, ohne bestraft zu werden.
Es kann auch passieren, dass Leute süchtig werden, indem sie, sage ich mal, ein Spiel spielen, wo die ab einer bestimmten Zeit, wenn man, sage ich jetzt mal, 3 Stunden gespielt hat, dass man dann was bekommt.
Weil es ein Belohnungssystem gibt und man dann von diesem Belohnungssystem immer mehr haben möchte.
Radio School Beats heute mit dem Thema Gamesucht von der Radio AG Gruppe der Martin-Luther-Hauptschule Iserlohn.
Kann es denn sein, dass man als Kind, als Jugendlicher, dann später auch als Erwachsener, sich das beim Spiel holen möchte, was man nicht bekommt, also Lob und Anerkennung?
Sagen gibt es ja World of Warcraft oder League of Legends, wo auch Wettbewerbe gemacht werden und diese Leute spielen dann so lange, bis sie weiterkommen oder verlieren, aber sie haben trotzdem dann alles versucht, um zu gewinnen. Und wenn man jetzt bis zum Finale gekommen ist, dann ist der Hauptpreis natürlich der Pokal plus noch das Gewinngeld zwischen $100.000 und $250.000.
Das ist die Top-Liga. Wann kann es denn mit dem Spiel auch richtig ernst werden?
Das könnte passieren, wenn man jetzt sozusagen ein unbeliebter Mensch ist, in der Schule oder bei der Arbeit, und sich von denen nicht akzeptiert fühlt und man fängt dann an, irgendwas anderes zu suchen. PC-Spiele, Konsolenspiele, Online-Spiele, die über Internetseiten gehen. Dass die da einen virtuellen Charakter erstellen und dann da auch Leute finden und da auch höhere Level hochgehen, damit die Anerkennung finden.
Je länger man ja ein Spiel spielt, desto mehr versetzt man sich da rein und dann ist es eigentlich einem auch vollkommen egal. Man denkt, dass es virtuell Realität so echt wäre und man will sich einfach nicht davon trennen, weil man manchmal denkt man ja auch, ey, die Realität ist doof und das, was man da spielt, ist toll, selbst wenn man von irgendwas getroffen wird, man leidet keinen Schmerz.
Zu diesem Ego-Shooter-Ballerspielen Call of Duty, dass man da im Virtuellen Leute tötet und manche werden davon dann aggressiv oder die leiten diese Aggressivität im Spiel um und töten die Gegner.
Wann bekommt ihr Anerkennung und wann fehlt sie euch? Wann möchtet ihr gern mal gelobt werden?
Zum Beispiel, wenn man was richtig gemacht hat.
Also ich achte eigentlich persönlich gar nicht so drauf, ob ich Lob kriege oder nicht. Wenn ich Kritik bekomme, dann nehme ich es mir einfach zu Herzen und das war's dann auch.
Das Loben, ganz wichtig, ist ein Bestandteil unseres Lebens. Ich tue es eigentlich auch zu wenig.
Ersatz. Was kann das denn im Einzelnen sein, was da so Freude macht? Also Skillen kann ja nicht Freude machen.
Also die Punkte und die Trophäen, die man kriegt, oder die Waffen, neue Waffen, bessere Waffen, durch dieses Leveln und dieses Töten durch andere, das ist sozusagen ein Belohnungssystem. Und deswegen spielen auch so viele Leute Ego-Shooter oder diese MMOGA-Spiele, weil die einfach nur Spaß machen und man wird belohnt durch neue Sachen.
Jetzt ist das ja eine virtuelle Welt. Wie viel Feigling bin ich, wenn ich da das Kämpfen kann und im wirklichen Leben es nicht mache?
In meinen Augen ist das wirklich schwere Sache, weil im Virtuellen, wenn einer gut ist, ist er gut und in Realität ist er schlecht, dann ist das nicht so, wie es sein sollte, weil man sollte so gucken, wenn man auch in der virtuellen Welt gut ist, dann sollte man auch in der Realität ein bisschen besser werden.
Ich bin ja mehr der Typ gewesen, der sich immer zurückgehalten hat. Und ja, wenn ich zu Hause auch spiele an der Konsole, dann bin ich eigentlich ganz anders. Aber das liegt daran, weil ich alleine bin und keiner sieht das. Außer mein Bruder, meine Mutter. Aber das ist ja meine Familie.
Was könnte euch gefallen, dass ihr das Spielen lasst und dafür was macht?
Also anstatt ein Spiel zu spielen, würde ich zum Beispiel mit meiner Familie viel Zeit verbringen draußen oder auch viel zu Hause, Gesellschaftsspiele spielen oder mal ein Buch lesen.
Sport. Ich bin Leichtathletiker und muss mich immer in ein höheres Level trainieren, damit ich auch Gegner schaffe.
Ich würde mehr trainieren und auch lesen, weil also ich lese auch sehr gerne und trainiere auch eigentlich sehr gerne, nur ich werde dauernd abgehalten. Ich spiele auch eigentlich sehr oft Videospiele, weil ich da auch ein Spiel habe mit Zeit, mit berechnet, also richtige Zeit. In halben Stunde muss ich jetzt zum Beispiel nochmal reingucken, da ist irgendwas fertig. Einmal abholen. Wenn ich sowas nicht hätte, würde ich viel öfters lesen und trainieren. Wenn man aber so ein Spiel hat, da gibt's 5 Leben. Mhm. Du gibst ein Leben auf, um ein Level zu spielen. Mhm. Aber du kriegst jede halbe Stunde nur ein Leben wieder. Und jedes Level dauert so maximal 5 Minuten. Da hat man viel mehr Zeit für Freizeit und die Familie. Also das Spiel, was ich spiele, das beschäftigt mich schon ziemlich.
Jetzt hat uns interessiert, wie die Schüler der Martin-Luther-Hauptschule über die Spielsucht Bescheid wissen. An dem Interview waren beteiligt Jenny Lange, Jonas Fiesel, Nadine Wenzel, Luca Spanel, Naomi Bosle und Faro Gündes.
Spielen Sie Videospiele?
Natürlich, täglich so ungefähr 2 bis 3 Stunden, wenn es fesselnd ist.
Was fesselt Sie denn so genau an diesen Videospielen?
An der Spannung und diese Rollenverteilung der verschiedenen Spiele.
Wie genau meinen Sie das jetzt mit den Rollenverteilen?
Zum Beispiel bei Rollenspielen.
Was genau ist denn jetzt ein Rollenspiel?
Das ist ein Spiel, was eine bestimmte Story hat, wo es zum Beispiel hinterher dramatische Wendungen gibt.
Kennst du den Begriff Spielsucht?
Ja, den kenne ich.
Weißt du auch, was das bedeutet?
Spielsucht heißt, dass man sich nur auf das Spiel konzentriert und nicht auf alle anderen wichtigen Sachen. Heißt, man vernachlässigt die Schule, Freunde. Man kann dann auch richtig zornig werden, wenn man von den Eltern zum Beispiel davon weggerufen wird.
Ich kenne das so, dass man nichts anderes tut dann als spielen, dann die Schule oder so vernachlässigt und alles Wichtige dann vergisst und dann nur in diesem Spiel so vertieft ist.
Nach den Interviews der Schüler und Schülerinnen haben Nadine Wenzel, Jenny Lange, Ala Alkoam mit den Lehrerinnen Beate Buschjäger, Nina Kala und Esther Costa zum Thema Gamesucht gesprochen.
Ich möchte gerne über das Thema Gamesucht von Ihnen wissen. Welche Spiele Ihre Schüler und Schülerinnen spielen?
Also was mir bekannt ist, spielen ganz viele Schüler Spiele, die sie eigentlich nicht spielen dürften, wie zum Beispiel Resident Evil, Black Ops, GTA. Und das sind natürlich Spiele, die alle ab 16 oder teilweise ab 18 sind.
Radio School Beats!
Haben Sie schon mal in der Schule Erfahrungen mit Spielsucht bei Schülern gemacht?
Ja, ich glaube, es gibt einige Schüler, die morgens sehr müde und unausgeschlafen in die Schule kommen und wo man dann merkt, dass sie nachts sehr lange gespielt haben. Oder vor Klassenarbeiten sagen einem dann auch Schüler, ja, wir konnten gar nicht lernen, weil wir haben das ganz vergessen, weil sie von ihrem Computerspiel so fasziniert waren.
Frau Kahler, wie definieren Sie das Wort Gamesucht?
Gamesucht bedeutet für mich, dass jemand viele Stunden am Tag Computerspiele spielt, verbunden mit so typischen Suchtmerkmalen, wenn man das überhaupt bei Gamesucht sagen kann. Also darunter stelle ich mir vor, dass man wirklich richtige Entzugserscheinungen bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein paar Stunden nicht spielt. Da gibt es ja mit Sicherheit einige Fälle, die wirklich vielleicht 10, 12, 13 Stunden am Tag Computerspiele spielen, oft dann auch in Kombination mit Nachtspielen und eben dann der normale Schlafrhythmus auch auseinandergerät und dann wirklich so unter einer Art Zwang stehen, eben dieses Spiel zu Ende zu spielen und so diesen inneren Druck spüren. Ich muss jetzt unbedingt am Computer sitzen und ich muss jetzt weiterspielen, weil das Level zum Beispiel noch nicht erreicht wurde. Dann bedeutet das also wirklich auch für mich, dass man so eine Art Zwang in sich hat, so und so viele Stunden am Tag spielen muss. Und wenn man es eben nicht tut, dass man dann nervös wird. Also das wäre für mich Gamesucht.
Annette Teske war in verschiedenen Einrichtungen im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen, Alkohol, Medikamenten, Drogenabhängigkeit und Glücksspielsucht tätig. Im Verlauf der Arbeit im Suchtbereich spezialisierte sie sich auf das noch recht neue Thema Medienabhängigkeit. Das Interview führte Nadine Wenzel, Jenny Lange und Ala Alquam.
Frau Teske, was ist Spielsucht?
Die Frage ist so natürlich relativ schwer zu beantworten. Also im Prinzip geht es darum, dass man nicht mehr in der Lage ist, seinen Computerspielekonsum oder auch insgesamt seinen Internetkonsum selber zu kontrollieren, selber zu regulieren. Das heißt, die Spielzeiten werden immer länger. Man beginnt andere Dinge zu vernachlässigen aufgrund des Spielkonsums und im Grunde genommen bleibt das reale Leben auf der Strecke. Und dann spricht man von einer Spielsucht oder Internetsucht.
Wie erkenne ich Spielsucht bei einem Freund oder einer Freundin?
Ich würde auf jeden Fall darauf achten, ob ich Veränderungen an demjenigen wahrnehme. Also zum Beispiel spielt er immer mehr, unternimmt er deswegen mit mir immer weniger, redet derjenige nur noch von Spielen, kümmert sich um gar nichts anderes mehr oder interessiert sich auch für nichts anderes mehr. Habe ich das Gefühl, dass ich denjenigen als Freund verliere, weil derjenige immer mehr sich in eine virtuelle Welt zurückzieht und nicht mehr an der realen Welt teilnimmt. Also vielleicht auch zum Beispiel Hobbys, die man früher gemeinsam gemacht hat, nicht mehr ausübt. Oder zum Beispiel, was man auch erleben kann, dass man merkt, derjenige ist oft morgens müde, verschläft immer die ersten Stunden, kommt nicht zum Unterricht, ist sehr unkonzentriert und das war früher anders. Das sind alles so Anzeichen, wo man dann drauf achten sollte. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben mitkriegt, dass derjenige wirklich immer mehr nur von Spielen redet oder eigentlich auch nichts anderes mehr macht.
Frau Teske, laut einer Studie sind Kinder, die Videospiele spielen, glücklicher mit ihrem Leben, kaum anfällig für Hyperaktivität und haben weniger emotionale Probleme als Kinder, die keine Videospiele spielen. Was halten Sie von Videospielwerbung?
Diese Studie kenne ich nicht. In der Regel muss man sagen, es gibt eine schwierige Kombination zwischen Hyperaktivität und Spielen. Und zwar ist es tatsächlich so, dadurch, dass in den Spielen die Bilder so schnell wechseln und die Aktivitäten, die man tut, so schnell wechseln, ist bei Kindern, die zu Hyperaktivität neigen, die Konzentration immer wieder angesprochen, sodass diejenigen sich also in den virtuellen Spielwelten ganz schnell und gut konzentrieren können, was sie im realen Leben nicht so hinkriegen, weil das im realen Leben viel weniger Reize von außen gibt. Und die sind langsamer und dadurch ist das sozusagen langweilig und dann wird man im realen Leben schneller abgelenkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder, die zu Hyperaktivität neigen, sich durch das Spielen besser fühlen, aber das ist nicht die Lösung des Problems. Damit wird das Problem nur überdeckt, was dadurch aber nicht behandelt wird. Und es ist, glaube ich, so, dass es einfach immer auf das richtige Maß ankommt. Also wir leben in einer Welt, in der Medien und die Möglichkeiten der Medien einfach zum Alltag dazugehören, bei Erwachsenen wie bei Kindern. Und es ist ja nicht so, dass man sagen würde, nur weil es ein Suchtproblem gibt, sollte man alle Spiele oder jeden Medienkonsum verbieten, sondern dass Kinder stark gemacht werden müssen, von Werbung unabhängig zu werden. Und dass Eltern sozusagen auch stark genug sind, um sich von Werbung nicht verleiten zu lassen, sondern sich ein eigenes Bild machen, was sie Kindern schenken wollen oder nicht.
Spielewünsche. Welchen Rat hat die Fachfrau zum Umgang mit der Erfüllung solcher Wünsche?
Ja, also das Erste, was mir schon sehr wichtig ist, ist, dass ich denke, Eltern sollten sich an die Altersbegrenzungen halten. Jedes Spiel ist in Ordnung, wenn man sich an die Altersgrenze hält. Und diese Altersgrenzenbegrenzungen von der USK, also von der unabhängigen Selbstkontrollestelle, sind ja nicht umsonst. Und daran sollten sich Eltern schon halten. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man merkt, es gibt immer mehr Spiele, denen man die Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen, die internetfähig sind, also auch viele Konsolenspiele. Und das an sich macht das Konsolenspiel noch nicht unbedingt schlecht. Aber ich würde an der Stelle gerne darauf aufmerksam machen, dass es mittlerweile viele Spiele gibt, die dann über das Internet in verschiedenen Portalen auch um Geld zu spielen sind. Also zum Beispiel FIFA. Oder andere Konsolenspiele, die über die Xbox oder eben die Wii spielbar sind, Sportspiele. Und wenn man dann im Internet um Geld spielen kann, dann ist das natürlich eigentlich offiziell erst ab 18, aber da finden wenig Kontrollen statt. Und ich denke, es ist immer gefährlich, wenn sozusagen Geldeinsätze anfangen, eine Rolle zu spielen und Jugendliche auf die Art und Weise in eine Richtung gebracht werden, die zwar noch nicht direkt zum Glücksspiel gehört, aber zumindest in die Richtung geht. Das Gleiche ist mit allen internetfähigen Spielen, in denen man hinterher schneller weiterkommen kann, wenn man sich bestimmte Gegenstände kauft oder bestimmte Fähigkeiten für seine Spielfigur, seinen Avatar erkaufen kann. Je mehr Geld eine Rolle spielt, umso höher ist die Bindung, die dabei erzeugt wird bei dem Nutzer. Und das bedeutet, dass das Suchtpotenzial auch steigt. Es ist wirklich wichtig, dass Eltern heutzutage viel mehr darauf achten, sind die Spiele internetfähig? Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es im Internet? Spielen Geldeinsätze eine Rolle?
Welche Wirkung hat denn ein Ballerspiel auf uns Jugendliche?
Es gibt sehr unterschiedliche Studien dazu, ob Ego-Shooter den Menschen aggressiv machen oder nicht. Und im Grunde genommen musste man aufgrund der Studienergebnisse sagen, wir können keine klare Aussage dazu machen. Und ich denke, das ist auch genau der Fall. Das heißt, ein psychisch stabiler Mensch wird normalerweise die Erlebnisse, die er in einem Ego-Shooter hat, nicht übertragen auf die reale Welt. Das Wichtige dabei ist aber, dass es immer darum geht, wie psychisch stabil ist jemand. Und in welchem Alter? Also ich bin auch an der Stelle sehr klar dafür, die Altersbestimmungen einzuhalten, weil ich sagen kann, wenn ein 18-Jähriger einen Ego-Shooter spielt, der ab 18 ist und der 18-Jährige ist psychisch stabil, dann wird er dieses Spiel spielen und danach trotzdem als völlig normaler Mensch weiterleben können und es als das hinnehmen, was es ist, nämlich einfach nur ein Spiel. Wenn natürlich ein 10-Jähriger einen Ego-Shooter spielt, der für 18-Jährige geeignet ist, dann kann ich nicht genau sagen, ob der 10-Jährige, wenn er dieses Spiel regelmäßig spielen darf, nicht irgendwann das Gefühl bekommt, dass Realität und Virtualität nicht weit voneinander entfernt liegen und was das in diesem Kind auslöst. Weil natürlich Kinder in einem bestimmten Alter noch nicht in der Lage sind, zwischen virtueller Welt und realer Welt zu entscheiden, was ein Erwachsener auf jeden Fall tun können sollte. Wichtig ist wirklich, dass die Altersbestimmungen eingehalten werden.
Wenn ich in die Spielsucht rutsche, wo und wie bekomme ich Hilfe?
Dann ist es auf jeden Fall hilfreich, erstmal eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen. Also die Suchtberatungsstellen hier in Iserlohn sind auf das Thema vorbereitet. Und dort würde dann erstmal geklärt, ist überhaupt eine Spielsucht vorhanden? Kriegen wir das Problem auch noch anders geregelt? Und wenn wir das nicht mehr geregelt bekommen, bräuchte man eine längerfristige therapeutische Hilfe. Und dann kann zum Beispiel der Kontakt zu mir hergestellt werden oder in die Klinik.
Und wer bezahlt das?
Also die Suchtberatungsstellen arbeiten in der Regel kostenlos. Die sind meistens städtisch oder staatlich finanziert. Und da kann man kostenlos hinkommen zu Beratungsgesprächen. Eine ambulante Psychotherapie, wenn die bewilligt wird, wird von der Krankenkasse bezahlt und ein stationärer Aufenthalt in der Regel auch. Wichtig ist da natürlich, weil Internetsucht offiziell noch keine eigene Diagnose hat, dass man die Bewilligung von der Krankenkasse einholt.
Herzlichen Dank.
In der Musikredaktion sorgten für coole Videospielsounds Jenny Lange und Jonas Fiesel. Wir hörten Bones Trussel und Megalovania aus Undertale und Darkstar Core aus Mario und Luigi Abenteuer Bowser.
In der Martin-Luther-Schule fand 2015 eine Projektwoche statt. Statt Schule spannende Projekte. Radio Schoolbeat stellt Ihnen jetzt einige Ergebnisse vor.
Herzlich willkommen beim Radioprojekt der Martin-Luther-Hauptschule. Eine Woche Radioprojektarbeit. Wir haben 4 Projekte ausgesucht. Das sind Kinderrechte, AIDS, Hexen, Theater. Und wollen diese jetzt vorstellen. Nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Daria Krebs aus der 10a.
Wir machen Radio. Mein Name ist Jonas Fiesel aus der Klasse 8b. Joe Spanel und ich haben uns das Projekt Kinderrechte vorgenommen. Frau Buschäger und die Teilnehmenden standen uns Rede und Antwort. Das Ergebnis möchten wir Ihnen jetzt vorstellen.
Frau Buschäger, was bedeuten denn Kinderrechte?
Ja, die Kinderrechte wurden verabschiedet von der UNICEF, das ist die Kinderorganisation, im Jahre 1948. Viele Nationen haben sie unterschrieben, aber sie werden nicht immer eingehalten. Darunter ist zum Beispiel das Recht auf Bildung. Und mit diesem Recht haben wir uns sehr auseinandergesetzt. Das bedeutet, dass Kinder in die Schule gehen dürfen. Ihr denkt ja manchmal müssen, aber Kinder dürfen in die Schule gehen. Und für dieses Recht auf Bildung hat zum Beispiel die Malala Yousafzai, ja, ganz mutig ist sie eingetreten und sie wurde schwer verletzt von den Taliban, weil die Taliban nicht wollen, dass Mädchen zur Schule gehen.
Warum sind sie denn so notwendig?
Die Kinderrechte sind notwendig, weil sonst überhaupt kein geregeltes Leben in unserer Gesellschaft möglich ist. Und auch hier in Deutschland werden immer noch wieder diese Rechte verletzt. Es kam heute Morgen durch die Nachrichten, dass im letzten Jahr 4000 Kinder in der Bundesrepublik misshandelt worden sind. Und deswegen ist das etwas, wo wir alle uns für einsetzen müssen.
Sind in Deutschland die Kinderrechte gesetzlich geregelt?
Ja, natürlich. Sie sind geregelt im Grundgesetz und in vielen anderen Rechten, die Kinder haben. Zum Beispiel auch im Arbeitsschutzgesetz. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen, wenn ihr ins Praktikum geht. Aber es gibt keine Kinderrechte ohne Menschenrechte. Und deswegen haben wir uns am ersten Tag unseres Projektes mit den Menschenrechten auch auseinandergesetzt.
Wir arbeiten an das Thema Menschenrechte, Kinderrechte. Wir haben auch extra die Tage Plakate erstellt, um die Freitag zu präsentieren. Es gibt verschiedene Artikel über Kinderrechte, zum Beispiel Diskriminierung.
Aus welchem Grund bist du eigentlich hier in dieser Gruppe?
Weil ich mehr über die Menschenrechte erfahren möchte und habe auch vieles gelernt und über die Kinderrechte, in welchen eingehalten werden und welche nicht. Und wegen der Organisation Amnesty International habe ich auch viele Erfahrungen gemacht.
Welche Aktion habt ihr denn gemacht?
Also wir waren heute in der Stadt und haben Menschen gefragt, ob sie jetzt eine Unterschrift geben können wegen einem Jungen. Er ist in Nigeria, er ist 16 Jahre alt und hat Handys geklaut, weil er kein Geld hat. Und dann haben wir Menschen gefragt, ob die unterschreiben. Dann haben viele auch gesagt, dass sie keine Zeit haben.
Jonas Fiesel von der Martin-Luther-Hauptschule.
Hallo, aufwachen, Schoolbeats!
Jetzt geht es weiter mit dem Radioprojekt AIDS. Diese Krankheit wurde erst 1981 als eigenständige Krankheit anerkannt. Im Jahre 2012 erkrankten weltweit rund 35 Millionen Menschen an AIDS. Die Gruppe der Hauptschule Martin Luther sprach über die Krankheit und ich habe mit Daria Krebs die Gruppen besucht und wir haben mit den Lehrern und Schülerinnen geredet. Mein Name ist Lea Junkermann.
Herr Fritsche, wie läuft das Projekt gerade?
Wir sind an einem sehr interessanten Punkt. Es geht sehr ans Eingemachte, aber meine Schüler, die ziehen richtig gut mit und es läuft eigentlich alles super.
Und warum ist das Thema AIDS bei uns an der Hauptschule als Projekt ausgewählt worden?
Ja, ich habe das Thema gewählt, weil diese ganze AIDS-Problematik ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und gerade in der heutigen Zeit ist es auch nochmal wichtig, den Schülern zu zeigen, wie verhütet man, wie geht man mit Krankheit um, wie geht man mit AIDS-Kranken um oder mit HIV-Positiven. Und das ist die Intention dahinter gewesen.
was ist AIDS überhaupt für eine Erkrankung?
Ja, das wissen natürlich die Schüler hoffentlich am Freitag genau. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Es ist ziemlich komplex, das jetzt in 2, 3 Sätzen zu erzählen. Viel wichtiger dabei ist, dass die HIV-Positiven sehr oft sozial ausgegrenzt wurden. Und das ist so das Hauptthema in unserem Projekt diese Woche.
Wo liegen die Gefahren bei der Erkrankung?
Gerade heute sind wir die Übertragungswege durchgegangen. Wie bekommt man HIV? Was ist am wahrscheinlichsten? Wie gehe ich mit Kondomen um? Und wie schütze ich mich davor?
Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen.
Danke sehr.
Samad, wie kann man sich anstecken?
Mit AIDS kann man es anstecken, und zwar indem man ungeschützten Sex hat mit einem Geschäftspartner, der auch AIDS hat oder HIV. Zunächst bekommt man erstmal HIV, und AIDS ist eine weitere Stufe davon. Wenn man erstmal HIV hat, dann ist das eigentlich, man kann damit leben. Und bei AIDS ist es die Sache, dass halt das Immunsystem sehr stark geschädigt wird und Krankheiten schneller aufkommen können, besonders Krebs und Geschwüre.
Warum hast du dir gerade dieses Projekt ausgesucht?
Weil ich es interessant fand und weil ich den Lehrer kenne und ich weiß, dass er einem gut was vermitteln kann.
Mit Chandra, warum hast du dir gerade dieses Projekt ausgesucht?
Weil ich noch mehr Erfahrung in dem Bereich brauche.
Reda, wie kann man sich anstecken?
Man kann sich anstecken durch offene Wunden, durch Geschlechtsverkehr und auch durch Speichel.
Warum hast du dir gerade dieses Projekt ausgesucht?
Weil mich hat das Thema schon immer interessiert. Aber ich habe es noch nie so richtig durchgenommen. Und das ist auch sehr wichtig. Das verfolgt auf jeden Fall einen das Leben lang.
Selma, warum hast du dir gerade dieses Projekt ausgesucht?
Weil ich glaube, die Jugendlichen, die sprechen nicht oft drüber oder wissen halt zu wenig drüber. Und gerade bei uns Jugendlichen ist halt ein großes Thema, auch wenn man krank ist, man muss wissen, wie man sich verhält und wo man andocken kann, wenn man Hilfe sucht.
Sofian.
Das Projekt ist sehr interessant. Ich bin ja noch auch jung und sollte auch sehr viel über AIDS wissen. Deshalb ist das Projekt ganz gut.
Danke für deine Zeit.
Von Hexen und Zauberkräften und den angeblich unheilbringenden Personen haben wir schon gehört. Und spannend ist es für uns zu erfahren, was das Hexenprojekt der Martin-Luther-Hauptschule erarbeitet hat. Lea Junkermann und ich haben Fragen gestellt. Mein Name ist Daria Krebs.
Frau Rittner, warum das Projekt Hexen?
Ja, ich bin Geschichtslehrerin, historisch interessiert, habe viele Verbindungen nach Dortmund, wo man viele Städte sich angucken kann und Führung machen kann. Und das bot sich jetzt an für geschichtsinteressierte Kinder.
Jetzt eine Frage an Sie, Frau Herzig. Was ist eine Hexe?
Ja, das Hexenbild, das wir heute haben, ist ja geprägt vom Märchen. Hexe, eine alte, hässliche Frau, buckelig, krumme Nase. Wir alle kennen die Hexe von Hänsel und Gretel und Hexen aus Filmen. Und dazu haben wir so einen praktischen Teil auch gemacht, einen Hexenhut, ich war so für den praktischen Teil zuständig, ein Zauberhut, wir haben eine Puppe so mit den Hexenkostümen gemacht, aber die Hexe war in Wirklichkeit eine ganz andere Frau. Wer waren Hexen wirklich? Die Frage wurde im geschichtlichen Teil beantwortet. Damals waren die Hexen halt oft weise Frauen, die den Männern gefährlich wurden, sehr, sehr kluge Frauen, hübsche Frauen, einfach die, vor denen die Männer Angst hatten, die zu viel konnten. Und das haben wir in dem geschichtlichen Teil aufgearbeitet.
Frau Rittner, die Verfolgung, die Bestrafung der Hexen, wie sah sie aus?
Ja, es begann mit der Denunziation. Irgendjemand wurde unter Folter gefragt, ob er noch jemanden wisse, der mit dem Teufel gebuhlt hat, und dann unter Schmerzen der Folter haben dann Leute andere Verdächtige genannt. Dann kam es zur Anklage. Dann kam es zu einer Hexenprobe, wurde eine Frau an Händen und Füßen zusammengebunden, aus Wasser geworfen. Schwamm sie oben, war sie eine Hexe, ging sie unter, war sie unschuldig. Damit war dann für die Ratsherren und die Juristen bewiesen, dass die Frau eine Hexe war. Dann ging es weiter zur Folter bis zum Geständnis. Und während des Geständnisses oder während der Folter wurden dann weitere Verdächtige genannt. Und nach dem Geständnis kam es dann zum Urteil, nämlich Scheiterhaufen. Und dann ging die Spirale von vorne los, war der Kreislauf, weil ja neue Verdächtige genannt worden sind.
Danke, Denise. Wir denken bei dem Begriff Hexen immer an Frauen. Oder gab es auch männliche Hexen?
Ich habe erst auch gedacht, dass es keine männlichen Hexen gab, aber seit diesem Projekt weiß ich ja, dass es doch welche gab.
Wie lebten die Hexen früher?
Das weiß ich nicht. Wir haben nur darüber gesprochen, weil wie das zustande kam mit der Hexenverbrennung und diesen ganzen Anklagen und Beschuldigten und wie die gefoltert werden zum Beispiel. Da gibt es ja so viele Methoden. Und zum Beispiel dann haben die von einer Hexe die Hand in so ein Gerät gepackt und dann wurde die komplett zerquetscht. Oder die haben auch Proben damit gemacht, um zu testen, ob die jetzt Hexen sind. Zum Beispiel, die haben die gefesselt und dann übers Wasser gezogen. Und wenn die oben geblieben sind, waren sie halt eben Hexen.
Francesco, das Projekt Hex, wieso hast du das ausgesucht?
Weil mich das Thema interessiert und ich wollte wissen, wie das damals war mit den Hexen, wie die gefoltert wurden. Also ehrlich gesagt, Hexen gab es nicht. Es wurde von den Kirchen erzählt, weil Hexen, das waren meistens Frauen, die erfolgreich waren, die der Kirche ein Dorn im Auge waren. Und das haben die halt so als Märchen erzählt.
Wie lebten die Hexen früher?
Es waren ganz normale Menschen, die haben ganz normal mit den Familien gelebt. Und dann wurden halt Anklage gegen die erhoben, weil das angebliche Hexen waren und dann wurde gefoltert und gefangen genommen.
Gabriel, das Projekt Hexen, wieso hast du das ausgesucht?
Weil ich Hexen so toll finde. Das waren meistens hübsche Frauen, womit meistens Männer nicht klarkamen und die einfach gesagt haben, dass sie Hexen sind.
Pia, wie lebten die Hexen früher?
In Angst und Schrecken, weil sie eine Bedrohung für die Männer darstellten.
Radio School Beats!
Nach den ernsthaften Projekten Kinderrechte, AIDS und Hexen wollten wir uns mal einem heiteren Thema widmen. Theater, Theater. Und welches Theater die Projektgruppe gemacht hat, interessierte uns. Und so besuchten wir diese fröhliche Theatertruppe. Wir, das sind Nadine Wenzel und ich, Jenny Lange. Frau Vogt, Theater, Theater. Ist Darstellen sich verändern? Gelingt das im Projekt mit der Gruppe?
Das gelingt sogar ganz großartig. Ich habe eine ganz lebenslustige Truppe. Das sind die Klassen Jahrgangsstufen 5 und 6. Die ganz viel Freude haben, Dinge darzustellen und in andere Rollen zu schlüpfen. Das funktioniert also ganz toll.
War eine Vorbereitung nötig?
Ja, wir haben uns letzte Woche einmal getroffen. Da haben wir dann abgestimmt, welche Erwartungen wir alle haben. Und wir haben überlegt, das Thema, zu dem wir ein Theaterstück machen wollen. Und dann ist das am Montag losgegangen. Ja.
Vielen Dank.
Gerne geschehen. Es hat mir Freude gemacht.
Ferda, was hast du bis jetzt schon alles erlebt?
Es macht doch sehr viel Spaß. Ich spiele den kleinen Jungen Lampros. Ah, das ist ein Junge, der mit seinen Eltern in einem Zeltlager ist. Und die zelten auf einem bestimmten Platz, wo eigentlich eine andere Familie zeltet. Und danach streiten sich und dann am Ende wird's gut.
Was ist besonders aufregend?
Alles.
Leila.
Wir haben sehr vieles erlebt und sehr schönes Theaterstück.
Welche Rolle spielst du?
Der Erzähler. Also unser Theaterstück heißt Ein Fest auf dem Zeltplatz.
Was ist besonders aufregend?
Dass man ganz laut vor dem ganzen Publikum reden muss.
Marcel, welche Rolle spielst du?
Einmal Pavadakji, das ist der Janis, der hat eine Frau. Und einmal im zweiten Teil der Herr Müller.
Nadja.
Ja, also ich finde es ganz schön hier im Theater. Ich habe hier schon sehr viel gelernt. Ich kenne jetzt meinen Text auswendig. Ja, was ich erlebt habe. Den Spaß, das macht sehr viel Spaß.
Welche Rolle spielst du?
Wir haben zwei Theaterstücke. Und im ersten Theaterstück bin ich eine Mutter von zwei Kindern, heiße Alexia. Und im zweiten bin ich Kioskverkäuferin. Es ist aufregend. Ja, wenn man spricht, dann regt man sich immer auf, mache ich einen Fehler oder nicht.
Vielen Dank.
Wir sind nach den Projektvorstellungen Kinderrechte, AIDS, Hexen und Theater am Ende angekommen. Von Stimmproben im Studio über Textmoderationen, Interviews, Recherchen und die Technik. Es war alles dabei, was Radio ausmacht. Außer mir, Nadine Wenzel, verabschieden sich jetzt
Jonas Wiesel,
Daria Krebs,
Joe Spanel,
Jenny Lange,
Lea Junkermann,
Ursula Fathauer,
Iris Rademacher und Charlotte Kroll.